Athen unter der Besatzungsmacht. Ich ging nicht sofort nach Athen. Zunächst einmal nahm ich etwas von dem Geld, das ich von meinem Offizierslohn gespart hatte, und ließ mir einen Anzug nähen, damit ich nicht in der Uniform herumlaufen musste. Das Verhalten der Deutschen uns gegenüber war nur schwer einzuschätzen. Vielleicht trug ich besser keine Uniform. So blieb ich noch eine Woche dort. Es gab natürlich Autos und Lastwagen und der Zugbetrieb hatte begonnen. Wir nahmen den Zug nach Athen. Die Zustände in Athen waren chaotisch. Es gab riesige Transportprobleme. Es hatten sich sehr viele Menschen in Athen versammelt, hauptsächlich im Zentrum. Man konnte dem nicht Herr werden, besonders was die Versorgung betraf. Kleidung stellte kein großes Problem dar, weil es noch Frühling war und man noch nicht so viel Kleidung brauchte. Aber die Menschen hatten nichts zu essen. An einigen Stellen waren Suppenküchen eingerichtet worden, die von griechischen Offizieren betreut wurden. Die Portionen waren sehr karg. Als die Deutschen nach Athen kamen, waren sie sehr hungrig. Sie hatten den Leuten alle Essensvorräte weggenommen. Ich ging als Angestellter der Bank von Griechenland in die Zentrale, stellte mich vor und nahm natürlich sofort den Dienst auf. In dieser Zeit, um den 20. 21. Mai, hatte der Kampf um Kreta begonnen. Und es war den vielen Kretern, die sich in Athen aufhielten, nicht möglich, auf die Insel zu gelangen. Daher trieben sich die meisten am Omonia-Platz herum, um einen Teller Bohnen zu ergattern. So konnte ich leider nicht nach Kreta fahren. Ich stellte mich in der Bank vor, arbeitete dort mit ungefähr 10 anderen Kretern zusammen, Offiziere und Unteroffiziere, die wir im Krieg gewesen waren und in einer Abteilung in der Bank von Griechenland arbeiteten. Einige von uns bekamen sogar eine offizielle Versetzung nach Athen, bis der Krieg vorbei war. Von dem Augenblick an begannen wir, hauptsächlich Kreter, uns in einem Café namens Antikon zu treffen und unsere Probleme zu diskutieren. Wir versuchten, so gut es ging, uns gegenseitig zu helfen, aber der Widerstand war sofort Thema. Das und das ist geschehen. Was passiert nun mit den Menschen? Was soll aus der Belegschaft werden? Soll sie sich ergeben? Und es entstanden sofort erste Kontakte. Allerdings keine politischen Kontakte. Wir sprachen in dieser Zeit nicht über Politik, gar nicht. Wir sprachen einfach darüber, wie wir die Besatzer vertreiben könnten. Es sagte ja auch keiner, ich bin von der Zentrumspartei oder ich bin Linker. Nein, gar nicht. Im Café zumindest nicht. Ja, wir waren ungefähr 20 Leute und gehörten allen möglichen Parteien an. Das einzige Thema war der Widerstand. Wie wir Widerstand gegen die Besatzer leisten sollten. Wir knüpften schnell Kontakt und Bekanntschaften untereinander, ohne dass es den Charakter eines Vereins annahm. Aber weil ich damals zufällig meine Papiere fertig machte, weil die Bank damals denjenigen, die einen Abschluss der höheren Schule hatten, Privilegien einräumte und ich den nicht hatte, ich hatte nur den mittleren Schulabschluss, dachte ich, ich könnte mich dort an der höheren Schule einschreiben und dann auch bessere berufliche Chancen in der Bank haben. Und so wurde ich als Bankangestellter noch einmal zum Studenten. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 26. Das war 1941. Es war natürlich, dass die Jugend sich mit der Jugend zusammentat. Ich nahm am Widerstand der Studenten teil, der sich schon in Form einer Gewerkschaft entwickelt hatte. Das vordringliche Problem war die Verpflegung, was wir essen sollten. Die Studenten kamen aus verschiedenen Teilen Griechenlands. Sie hatten alle nichts zu essen und wussten nicht, was sie tun sollten. So bildete sich ziemlich schnell eine Kommission, die sogenannte Studentenbewegung. Eine 30-köpfige Gruppe, um bei den zuständigen Griechen, den führenden Persönlichkeiten, den Verantwortlichen und den Deutschen Bedingungen zu stellen, was das Thema Überleben und Versorgung anging. Ich habe direkt reagiert, weil wir im Café Attikon darüber gesprochen hatten, dass wir etwas tun müssten und dass die schlimmste Gefahr die Hungersnot sei, die wir kommen sahen und wie wir andere und uns davor retten konnten. Morgens arbeitete ich in der Bank, nachmittags ging ich zur Universität. Damals gab es ein anderes System. Der Betrieb in der Universität lief nachmittags 4 Stunden lang. Das Geld, das ich in der Bank verdiente, reichte noch nicht einmal für 10 Tage Verpflegung. Damals galoppierte die Inflation regelrecht. Die Löhne waren kurz nach der Auszahlung bereits nichts mehr wert. Die Erhöhungen konnten der Inflation nicht folgen. Die Frage, wie man überleben sollte, hatte nicht nur die Arbeitslosen, sondern auch Menschen, die Arbeit hatten und auch jene, von denen es hieß, dass sie sehr gute Stellen hatten, wie die Angestellten der Bank. Wir arbeiteten beim führenden Kreditinstitut Griechenlands. Und natürlich hatten wir gute Löhne. Da kann man sich vorstellen, wie es anderen erging. Wir nahmen also notgedrungen teil am Kampf ums Überleben, sowohl an der Studentenbewegung als auch an der Bewegung in der Bank. In der Bank konnten einige Probleme sehr schnell gelöst werden. Die Versorgungsprobleme konnten für uns als Arbeitnehmer der Bank von Griechenland schneller und konkreter gelöst werden als in anderen Bereichen. Die Deutschen arbeiteten direkt in der Bank, in einer speziellen Abteilung. Sie druckten das Geld, nahmen es direkt an sich und trieben ihren Handel damit. So wurde die Inflation beschleunigt. Sie beluden ihre deutschen Autos mit den Scheinen, die sie jeden Tag in den Druckereien druckten. Die Deutschen gingen davon aus, dass das führende Kreditinstitut ihnen auf jeden Fall entgegenkommen und eine Suppenküche einrichten müsse. Und so konnte durch die frisch gegründete Lebensmittelkommission sofort mit den Deutschen im Haus Kontakt aufgenommen werden. So entstand sehr schnell eine Verpflegungsstelle. Dort gab es gekochte Graupen, Linsen, Bohnensuppe. Für jeden ungefähr eine kleine Konservendose voll. Das Maß war die Schöpfkelle. Jeder bekam eine Kelle voll. Anderswo gab es jedoch nicht einmal das. Bei den Studenten war es anders. Das hat einige Zeit gedauert. Mehr als 3 Monate musste vergehen, bis sie eine Suppenküche auf die Beine stellten. Die Studenten waren nicht gut organisiert. Nach 3 Monaten, das weiß ich noch ganz genau, denn damals nahm ich an dieser Bewegung teil, konnten wir über die Professoren, die von den Deutschen eingestellt worden waren, bei Pevkakia im Bezirk Agios Nikolaos eine Suppenküche organisieren, weit oben am Ende der Asklepiusstraße. Die Suppenküche verwalteten wir selbst. Die Professoren besorgten die Nahrungsmittel, finanzierten aber keine Köche oder Küchenkräfte. So kochten wir Studenten selbst und hatten ein Komitee, das das Essen verteilte. Da sich jeder in die Warteschlange stellte, gaben wir Ausweise für Berechtigte aus. So gingen wir also zu den Professoren und sagten, gebt uns die Bohnen und dieses Öl und wir regeln den Rest. Es gab immerzu Hülsenfrüchte. Das war nicht selten der Fall, einen Blechnapf Grünkohl. Die Situation der Menschen in Athen blieb unverändert. Der Sommer ging zur Neige und der Winter rückte näher. Dieser dramatische Winter, der uns allen bekannt ist, 1941 auf 1942. Das griechische Volk, vor allem in den großen Städten und insbesondere in Athen und Piräus, wurde mit absolutem Nahrungsmangel konfrontiert. Denn das Wenige, das es noch gab, landete auf dem Schwarzmarkt. Jeder, der kein üppiges Einkommen hatte, jeder, der nicht im Geld schwamm, konnte seinen Bedarf an Nahrungsmitteln nicht decken. Man konnte 10 Tage lang arbeiten, um dann vom Lohn lediglich eine Portion Bohnen kaufen zu können. Fündig wurde man nur auf dem Schwarzmarkt. Und dieser harte Winter kam erschwerend hinzu. Brot bekam man in den Athener Bäckereien ausnahmslos auf Lebensmittelkarte. Aber das war kein richtiges Brot. Das war eine Art Polenta. Die Griechen nannten sie Bobota. Später haben wir erfahren, dass das Mehl dazu nichts anderes als gemahlene Lupinien war, die man aus Abyssinien importierte. Die Portionen, die zumindest ich zu Gesicht bekam, waren nicht größer als ein viereckiges Stück Baklava. Kaum hatte ich beim Bäcker meine Essensmarke gegen die Polenta getauscht, hatte ich sie auch schon gegessen. Bereits auf dem Weg, um meinen Magen für kurze Zeit ruhig zu stellen, bis ich irgendwo gekochte Graupen oder einen Teller Bohnen auftreiben konnte. Alle Menschen litten unter Hunger. Es mussten einige Monate vergehen, bis sich die Qualität des Brotes verbesserte und etwas Weizen und Roggen beigemischt wurde. Eigentlich war es bis dahin viele Monate. So war das Ende 1942, Anfang 1943. Die Menschen in Athen und Piräus litten unter schrecklichem Hunger. Wenn ich mich nicht irre, sprechen wir hier von etwa 300.000 Toten in Athen und Piräus. Ich habe dieses Unheil mit eigenen Augen gesehen, weil ich in der Agislaustraße Nummer 9 ein Zimmer gemietet hatte. Von dort musste ich vom zentralen Omoniaplatz und dem Stadio Boulevard zur Athener Augenklinik laufen, die der Bank von Griechenland gegenüber liegt. Auf dieser Route sah ich jeden Morgen oder fast jeden Morgen die Toten, die auf den wärmenden Lüftungsschächten der U-Bahn lagen. Auf dem Omoniaplatz gab es dort, wo heute der Brunnen mit den Wasserspielen steht, viele Blumenläden. Über vergitterte Schächte wurde dort die darunter verkehrende U-Bahn belüftet. Auf den Gitterrosten hielten sich also Kinder auf, manchmal aber auch ältere Menschen, um sich aufzuwärmen. Bei diesem extremen Hunger wurde einem nie warm und geheizt wurde natürlich auch nicht. Heizen war ein unvorstellbarer Luxus. Geheizt wurde niemals, nirgends. So gab es auf den Gitterrosten von unten einen Hauch von Wärme, von oben aber extreme Kälte. Morgens waren viele, die dort lagen, tot. Dann wurden die Leichen mit Karren eingesammelt und weggebracht. Wenn ich über den Stadio Boulevard zur Bank von Griechenland lief, traf ich oft auf Tote, die mitten auf dem Boulevard, mitten auf dem Bürgersteig lagen. Mir wurde dabei ganz anders, denn auch ich war hungrig und auch mir war sehr kalt. Zum ersten Mal in meinem Leben war mir dermaßen kalt. Wenn ich mich Toten näherte, befiel mich oft eine solche Angst, dass ich einen Strommast umklammern musste, da mir so schwindlig wurde. Vielleicht war es auch Ehrfurcht oder schlicht und ergreifend der Hunger. Damals gab es dauernd solche Szenen. Viele Erzählungen drehten sich auch um die Lebensmittelkarten. Starb jemand aus der Familie, war es üblich, den Toten mit einem Holzkarren irgendwo hinzubringen und zu begraben. Den Todesfall aber nicht anzuzeigen, um die Lebensmittelkarte des Verstorbenen zu behalten. Die Toten erschienen in keiner offiziellen Statistik. Keiner meldete, XY ist gestorben, wir haben ihn auf dem Friedhof Z beigesetzt. Der Tote wurde irgendwo begraben, nur seine Angehörigen wussten wo. Und dann behielten sie die Lebensmittelkarte, damit die anderen Familienmitglieder überleben konnten. In Athen und Piräus gab es viele solcher Fälle. 1942 gab es dagegen in der Stadt keinen wesentlichen Widerstand. Trotz all des existierenden Elends, des Hungers und der Armut und nicht zu vergessen der Todesfälle. Auf der einen Seite der deutsche Terror, auf der anderen Seite der große Hunger. Die Menschen hatten ihren Lebensmut verloren. Man konnte keinen klaren Gedanken fassen. Der Kampf um eine Portion Hülsenfrüchte und einige Tropfen Speiseöl hatte die Gedanken im Alltag dermaßen in Anspruch genommen, dass man an nichts anderes mehr denken konnte, auch nicht an Widerstand. Was genau zu tun sei, war verschwommen. Das war bei den Jugendlichen anders. Sie fühlten intensiver. Ihre Sicht war klarer. Sie hatten bereits ihren Weg gefunden. Für sie gab es keinen anderen Weg als den des Widerstands. In dieser Situation fragte sich natürlich jeder Grieche und insbesondere die junge Generation, die noch heißblütiger waren als die Älteren, wohin führt das Ganze? Es gibt keinen anderen Weg. Entweder wir sterben am Hunger oder wir leisten Widerstand. Vielleicht kommt dabei etwas Besseres heraus. So wurden die Leute, die mit diesem Dilemma konfrontiert waren, gezwungen, das Ganze zu überdenken und sich am Widerstand zu beteiligen. Zunächst einmal, wie bereits gesagt, um zu überleben. Das war der Grund, warum die Widerstandsbewegung regelrecht explodierte. Im sich anbahnenden Winter 1942.